Als ich Jugendlicher war, hatte ich einen Kumpel, der war so 2 Jahre älter als ich. Und als der seinen Führerschein gemacht hat, haben wir unsere Wochenenden eigentlich immer damit verbracht, einfach durch die Gegend zu fahren. Ohne Ziel, einfach nur rumcruisen, Zeit miteinander verbringen, Spaß haben, lachen, quatschen, reden. Und das war total in Ordnung. Es war eine richtig gute Zeit, die wir da zusammen hatten. Allerdings, wenn du dich jetzt auf eine größere Tour einlassen willst, ne, dann funktioniert das Planlose natürlich nicht mehr so richtig oder nicht so besonders gut, weil dann sind eigentlich 2 Fragen richtig wichtig, wenn du eine größere Tour machen willst. Und das ist, wo wollen wir eigentlich hin? Und die 2. Frage ist, wie kommen wir dahin? Und über diese 1. Frage, wo wollen wir eigentlich hin, haben wir uns jetzt seit Anfang des Jahres Gedanken gemacht. Ne? Wo wollen wir als Neuland Church eigentlich hin? Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Wo wollen wir gerne mal ankommen auch? Weil, ich meine, jetzt ist Sonntagmorgen, ne? Es ist ziemliches Pisswetter draußen und ihr könntet alle gemütlich zu Hause sitzen, einen warmen Kaffee trinken, ein gemütliches Buch lesen, aber ihr habt euch irgendwie auf den Weg gemacht hierher und das ist voll schön. Finde es voll cool, dass wir wieder zusammen sind heute. Aber also warum machen wir das? Und ich meine, gut, es ist jetzt sogar nur alle 4 Wochen, aber viele von euch treffen sich Woche für Woche, ja, immer wieder mit den gleichen Leuten. Manchmal ist es anstrengend, manchmal ist man müde, manchmal hat man keinen Bock und trotzdem machen wir es. Und die Frage ist ja, warum machen wir es? Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Wo wollen wir mal ankommen? Und darum geht es in unserer Vision, über die wir reden. Dass wir sagen, wir haben ein Ziel. Und im Endeffekt ist es so, um da nochmal einen allgemeineren Einstieg zuzumachen, Jesus lädt uns ein auf eine Reise, okay? Und es sind so 2 kleine Wörterchen, die den Unterschied gemacht haben, ja? Die so diesen gleichmäßig einlullenden Ablauf deines Alltags vielleicht so durchbrochen haben. Und diese 2 kleinen Wörter heißen, folge mir. Folge mir. Das ist die Einladung, die Jesus immer wieder ausgesprochen hat. Folge mir. Und auf diese Einladung haben Fischer einfach ihre Netze liegen lassen. Zolleinnehmer haben ihren Zollstand verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Revoluzzer haben ihre Waffen niedergelegt, sind Jesus nachgefolgt. Und durch die Jahrhunderte hindurch haben Menschen immer und immer und immer wieder diesen kleinen 2 Wörtern auf die gehört und sich einladen lassen. Dieses Folge mir. Und sie haben ihr Leben um diese Message von Jesus herum aufgebaut, um das Evangelium und haben ein Stück weit auch wieder ihr Umfeld damit geprägt. Aber das ist das, was wir machen. Wir gehen dahin, wo Jesus hingeht. Ja? Wir folgen Jesus. Das hört sich jetzt erstmal cool und easy an, aber ich meine, wir haben vorhin gesagt, wir müssen wissen, wo es hingeht. Es gibt jetzt leider keine fertige Karte. Ne? Das wäre praktisch, wenn es schon so eine Karte gibt für dein Leben, wo alles schon dann so drauf geschrieben ist und so, alles klar, geh dahin, red mit dem, mach das und das und das. Diese Karte gibt es leider nicht, die uns jetzt genau sagt, wie so der Rest unseres Lebens verläuft und was wir machen sollen. Aber das ist in Ordnung. Das ist Teil des Prozesses, in den wir reingegangen sind. Ja? Was am wichtigsten ist auf dieser Reise mit Jesus, ist, dass wir uns dessen bewusst machen, mit wem wir unterwegs sind. Es ist nämlich Jesus, es ist Gott höchstpersönlich, mit dem wir unterwegs sind, während wir laufen. Und genauso wie ich damals mit meinen Kumpels einfach im Auto durch die Gegend gefahren bin und den Weg genossen habe, so zählt es auch für Jesus. Ich darf den Weg, den ich mit ihm gehe, genießen, okay? Weil ein Stück weit ist der Weg tatsächlich schon mit das Ziel, weil auf diesem Weg, den wir mit Jesus gehen, möchte er uns verändern. Der britische Schriftsteller J.K. Chesterton, der hat über den christlichen Glauben geschrieben, er sei eine atemberaubende Reise zu den Sternen. Ich weiß nicht, ob du dein Christsein so erlebst, als eine atemberaubende Reise zu den Sternen. Er hat es so gemeint, dass es so wäre. Aber was er damit sagen wollte, ist, es ist ein Abenteuer, auf das du dich einlässt, okay? Dieser Weg mit Jesus ist Abenteuer. Aber durch und durch. Und wie es bei jedem Abenteuer ist, wirst du auf dem Weg verändert. Du wirst als ein anderer am Ende rauskommen, als du reingegangen bist, ja? Da passiert etwas. Da ist ein Prozess der Veränderung. Und das ist auch die Reise, auf der wir unterwegs sind. Und auf die Jesus uns einlädt und die wir auch miteinander erleben wollen, nämlich eine transformierende Reise, eine verändernde Reise, auf der wir unterwegs sind. Jesus möchte uns verändern und das ist auch unser Traum und unser Wunsch für uns als Neuland, dass wir uns wünschen, dass wir selbst verändert werden, aber dass auch andere Menschen mit in, auf diese Reise genommen werden, dass wir immer mehr in dieses Bild von Jesus verändert werden. Das bedeutet jetzt nicht irgendwie so Gleichförmigkeit und dass uns allen Bart wachsen, dann ungefähr 70% von euch eh ein Problem, oder dass wir alle irgendwie in Birkenstock rumlaufen oder so. Es geht natürlich um Veränderung des Charakters. Wir sollen dieses Bild von Jesus widerspiegeln. Das ist das, was ursprünglich Gott gesagt hat. Ja, wir sollen Ebenbilder sein von ihm. Wir sind geschaffen als Ebenbilder. Und er möchte diese Ebenbildlichkeit Stück für Stück in uns wieder aufbauen, dass wir immer wieder mehr werden wie er. Dass wir ihn reflektieren und dass wir ihn widerspiegeln. Natürlich jeder mit seiner Persönlichkeit. Und das ist so diese Reise, auf der wir unterwegs sind. Das ist unser Ziel, wo wir hinwollen, auch mit dieser Vision. Also es geht jetzt nicht primär darum, dass wir irgendwie sonntags schöne Gottesdienste feiern. Und total gut, wenn wir das machen. Ja? Aber das ist nicht unser Ziel. Dass man sich irgendwo reinsetzt und dann die Woche über macht jeder, was er will. Und dann ab und zu, also alle 4 Wochen quasi, legen wir so unser Sonntagsgesicht auf. Sondern wir wollen verändert werden. Und wir wünschen uns das, dass wir das auch als Kirche erleben, als Neuland Church erleben. Und das ist auch das Wunderschöne bei diesem Weg, den wir gehen, dass wir ihn nämlich zusammen mit Gott gehen. Ich lese total gerne solche Bücher über ja, so Veränderungen und Entwicklungen und Optimierung und so Zeugs. Also der Markt ist ja über und über voll davon. Und es ist viel Blödsinn dabei, aber es sind auch ganz hilfreiche Sachen dabei. Aber was per se immer gesagt wird, ist, wenn du Veränderungen erleben willst, dann streng dich gefälligst an. Ne? Also so wie Johannes auf seinem Radl, gib gut Gas, weil wenn du es nicht tust, dann hast du halt Pech gehabt. Also wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es nicht. Du bist ein Loser. Und das ist das Blöde an dieser ganzen Literatur. Und das ist das Wunderbare an Gott. Okay? Gott nimmt uns nämlich an die Hand und er sagt, ich möchte das mit dir machen, ich möchte das mit euch machen, diesen Veränderungen durchleben. Und Gott möchte diese Veränderung in uns bewirken. Das bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie so passiv zurücklehnen und sagen, cool Gott, jetzt machst du ja alles und ich bin außen vor. Sondern er möchte mit uns Veränderung bewirken. Und das Coole ist, wie er in uns die Veränderung bewirkt. Dass er uns verändert. Wird das natürlich sowieso schon Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Er möchte also dich auch gebrauchen. Ja, es geht nicht nur immer um mich und um, dass ich Veränderungen erlebe, sondern Gottes Ziel ist, dich zu gebrauchen, um wiederum andere zu verändern und dein Umfeld zu verändern. Weil du bist an einem Platz, der ist einmalig gut, weil da bist nur du. Und du hast Kontakt zu Menschen, die hast nur du. Und Gott möchte dich darin gebrauchen, an deiner Position, an dem Platz, wo du bist. Und wir haben es gerade schon gesehen, der Johannes hatte nur einen Fehler drin. Er hat nämlich noch die alte Vision gehabt. ich habe sie auch noch. Oh Mann, wie peinlich. Also wir haben das ja gesagt, als wir uns über diesen ersten Teil hier unterhalten haben. Unsere Vision sind veränderte Menschen, die Gott entdecken. Ja, es geht nicht nur darum, Gottes Liebe zu entdecken. Das ist natürlich ein ganz großer Teil. Aber wir haben gesagt, hey, eigentlich geht es doch darum, Gott zu entdecken und ihn immer mehr zu genießen. Das ist das, was wir uns wünschen. Und das ist irgendwie auch der Kern von allem, okay? Wenn wir das überspringen, dann können wir alles andere bleiben lassen. Es geht darum, dass wir Gott immer mehr entdecken, immer mehr erleben und auch immer mehr genießen und seinen Charakter entdecken und ihn in unserem Leben genießen. Und was daraus entwickeln wird, ist, dass wir auch an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus, ich will dir auch dienen. Weil du hast mir so viel gegeben und ich will dir irgendwie auch so ein bisschen was zurückgeben. Und natürlich auch in dem Maße, wie ich Gott immer mehr entdecke und immer mehr genieße, wird sich das auch auf mein Umfeld auswirken. Ja? Das ist so, also ich schaue gerne Filme. Wenn ich einen guten Film sehe, dann sage ich das jedem, ey, musst du dir mal unbedingt angucken. Das Gleiche wäre natürlich schön, wenn ich es mit der gleichen Leichtigkeit machen könnte, was mir leider nicht gelingt, dass ich sage, boah, ich habe gerade so coole Sachen mit Gott erlebt, muss man unbedingt Gott kennenlernen. Aber dahin könnte es ja gehen, dahin soll es so ein bisschen gehen, dass wir sagen, wir wollen auch Veränderungen erleben und wir wollen unser Umfeld auch mitprägen. So, und der Johannes hat ja schon einleitend voll gut gesagt, die Frage ist, wie funktioniert das jetzt? Also wie können wir durch Gottes Kraft unser Umfeld verändern? A, so ein Stück weit, was bedeutet das eigentlich? Also was machen wir da? Was geht es da jetzt eigentlich, wenn wir das so schreiben? Und wie können wir das machen? Okay? Und um die zwei Fragen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen drehen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann zückt die mal. Weil heute werden wir extrem viel Bibel lesen. Aber ich habe die Texte auch am Beamer, also von dem her keine Angst, falls ihr keine dabei habt. Aber ich möchte mit euch so einen Ausflug ins Neue Testament machen. Und zwar wollen wir uns erstmal anschauen, was die Apostel und was so die Jünger von Jesus eigentlich gemacht haben mit diesem Auftrag, den sie bekommen haben. Weil ich möchte mit euch anfangen in Johannes Kapitel 20. Und zwar ist das die Stelle, die wir lesen im Vers. Er ist da, wo Jesus gestorben ist. Und dann ist er ja, freitags ist er gekreuzigt worden und dann ist er ins Grab gelegt worden und war Samstag im Grab und Sonntagmorgens kommen ja die Frauen und suchen ihn und er ist auferstanden, er ist nicht mehr da. Und es ist jetzt quasi nicht mehr Sonntagmorgen, sondern Sonntagabend, wo wir jetzt einsteigen, okay? Und zwar ist Johannes 20, wir lesen mal ab Vers 19. Und zwar heißt es da, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also dieser Sonntag war das. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Ja, für die von euch, die den My Life Workshop gerade mitmachen, das ist Shalom. Also Frieden. Ich wünsche euch einen allumfassenden Frieden. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Ich liebe das. So, oh, ich freue mich. Jesus, du bist auch schon. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Post abgegangen, aber hey, nicht zu much, ja. Und dann sagt Jesus was. Und das ist jetzt wichtig, was er sagt. Er sagt nochmal, Friede sei mit euch. Und das, by the way, ist ziemlich cool, dass er das sagt. Ja? Wären wir in Hollywood, dann wäre Jesus mit so einem Ninja-Schwert hier in die Mitte gekommen und hätte gesagt, ihr elenden Maden, ihr habt mich voll verlassen. Und er wäre als der Rächer gekommen. Aber Jesus kommt nicht als der Rächer, sondern er kommt als der, der Friede bringt. Also, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Und jetzt kommt's, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Okay, das ist mein Setting für alles, was wir heute sprechen. Die Jünger bekommen einen Auftrag. Nämlich genau den gleichen, den Jesus hatte. Und das ist ziemlich cool, oder? Also Jesus sagt, genauso wie mein Vater mich gesandt hat, so schicke ich jetzt euch los. Ihr kriegt den gleichen Auftrag. Das ist natürlich jetzt die Frage, okay, welchen Auftrag hatte Jesus eigentlich? Kann man jetzt nicht in der ganzen Fülle anschauen, aber ein Aspekt. Ja? In Markus 1, da gibt uns Markus so eine kleine Zusammenfassung von dem, was Jesus immer gepredigt hat. Und Jesus hat gesagt, Markus 1, 15 steht es, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das war das, was Jesus gepredigt hat. Also die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Jesus ist gekommen und ist gesandt worden von seinem Vater, um dieses Reich Gottes auf Erden aufzubauen. Deswegen hat er uns auch beigebracht, dem Vater unser zu beten, dein Reich komme. Okay? Es soll diesen Wunsch ausdrücken. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, ich möchte dieses Reich Gottes, dieses Reich meines Vaters auf der Erde aufbauen. Das bedeutet, Gott wird wieder König. Er hat wieder das Sagen und er wird alles, was schlecht ist, alles, was kaputt ist, alles, was böse ist, den Tod, die Krankheit, alle Trennung, er wird all das wegnehmen und eine neue Welt aufbauen, die dem entspricht, was er vorhat. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Und er ist gekommen, er ist dann gestorben, auch das, kein Unfall, sondern sehr bewusst, um diese Schuld, die sich aufgebaut hat, um den Preis für die Sünde zu bezahlen. Ja, das ist jetzt alles hohe Theologie, aber das ist mal so in a nutshell. Und dann ist er auferstanden. Und er ist auferstanden nicht einfach nur, um zu sagen, der Tod ist besiegt, sondern um zu sagen, Leute, Das Reich Gottes hat begonnen. Etwas ganz Neues ist losgegangen. Ich bin der Prototyp einer neuen Schöpfung. Ich lebe wieder und ich habe einen Auferstehungsleib. Und das ist das, was wir dann auch, wenn ihr in Briefen lest, zum Beispiel im Korintherbrief, was da ganz lange ausgelegt wird, ja, wie das sein wird mit der Auferstehung und dass wir neue Körper kriegen und dass wir nicht einfach nur Geister sind, die irgendwo rumschwirren, sondern es wird eine neue Welt und einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und wir werden dort leben in neuen Körpern und es wird vollkommen sein. Und dieses Reich ist noch nicht vollendet, aber es ist angebrochen. Jesus ist König und jetzt sendet er seine Jünger aus und sagt, ihr habt den Job. Let's go. Das ist jetzt euer Auftrag. Genauso wie ich diesen Auftrag hatte und genauso wie ich gesandt wurde, sende ich jetzt euch. So, und wenn ihr dann eine Seite umblättert, dann seht ihr, das geht dann auch los. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da trifft Jesus sich nochmal mit seinen Jüngern, also der auferstandene Jesus. Das ist dann kurz vor seiner Himmelfahrt. Und, Entschuldigung, ich habe eine Folie vergessen. Ich lese euch einfach vor, okay? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus seinen Jüngern dann nochmal, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das heißt, Jesus gibt seinen Jüngern nochmal er wiederholt nochmal diesen Auftrag und sagt, ihr habt einen Job, aber ihr kriegt natürlich die gleichen Hilfsmittel wie ich. Also Jesus war mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt, ausgestattet und er sagt, ihr seid meine Jünger, ich schicke euch den Heiligen Geist genauso, ihr kriegt die gleiche Kraft, wie ich sie habe und ihr sollt das gleich machen. Und wir sehen in diesen Versen einen Aspekt, das ist nur ein Aspekt von dem, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Er macht uns fähig, seine Zeugen zu sein, also die Zeugen von Jesus. Und das war erstmal der Job von den Jüngern. Ne? Sie sollten von Jesus erzählen. Und das haben sie dann auch gemacht, genau in der Reihenfolge, wie Jesus das sagt, in Jerusalem. Also Petrus predigt und tausende Menschen kommen zum Glauben. Also mega, die Erweckung, voll was los. Dann wird diese Gemeinde zersprengt und sie gehen ins Umland und sie prägen überall ihr Umfeld. Sie fangen an, das in Judäa Gemeinden gegründet werden, in Samarien und dann mit Paulus kriegen wir dann mit, wie das tatsächlich bis an die Enden der damalig bekannten Welt sich ausbreitet, dieses Reich Gottes. Überall kommen Menschen zum Glauben und überall sind wieder gläubige Menschen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser Kraft Gottes, ihr Umfeld prägen. Und wir sehen das an unterschiedlichen Stellen, Wie sie das machen. Eine Stelle möchte ich euch noch vorlesen. Und zwar ist sie im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, da schreibt der Paulus davon, was ihr Job jetzt als Apostel, ja, als diese besonderen Gesandten von Jesus, was ihr Job jetzt ist. Und zwar schreibt er da, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Okay, also das ist im Endeffekt genau das nochmal, was Jesus auch gesagt hat, hier soll dieses Reich Gottes aufbauen und das bedeutet auch, dass Gott auch Versöhnung anbietet, also dass wir mit Gott wieder zusammenleben dürfen. Und dann sagt er in Vers 19, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Also haben wir es wieder, dieser Auftrag, der ist da. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also, das war das, was die Apostel dann gemacht haben. Sie sind rum und die Jünger, sie waren unterwegs, sie haben von Jesus gepredigt. Sie haben gepredigt, dass er der König ist. Sie haben gepredigt, dass er wiederkommen wird. An anderer Stelle, dass er der Richter ist, der dadurch bestätigt wurde, dass er von den Toten auferweckt wurde. Also unterschiedliche Aspekte, die sie bringen. Was sie im Endeffekt gesagt haben, ist, Leute, ihr seid auf einem falschen Weg unterwegs. Ihr betet die falschen Dinge an. Ihr beachtet Gott nicht. Ihr verachtet Gott vielleicht sogar. Ihr gebt ihm auf jeden Fall nicht die Ehre, die ihm als Gott zusteht, okay? Und dieser Gott, er hat sein Reich aufgebaut und er wird wiederkommen und er wird sein Reich fertig machen und diese Welt richten. Aber er bietet Vergebung an. Okay? Er bietet uns Vergebung an. Und er sagt, du kannst ein Teil von diesem Reich werden. Ich lade dich ein, Teil von meinem neuen Reich zu werden, Teil von meiner neuen Schöpfung, von meiner guten neuen Schöpfung. Ich biete dir Leben an. Ich biete dir Erneuerung an. Ich biete dir Frieden an. Also so ein Stück weit schon die Dinge, auch die wir uns ja wünschen und die wir uns, nach denen wir auch auf der Suche sind, ein Stück weit. Ne? Auch in diesen ganzen Büchern, die von denen ich vorhin gelesen habe. Warum wollen Menschen sich verändern? Warum suchen sie nach Veränderung? Natürlich, weil sie sagen, irgendwie passt mein Leben so, wie es ist, nicht so richtig. Und Gott lädt uns ein und sagt, pass mal auf, ja, bei dir passt vieles nicht, aber du wirst es alleine nicht in den Griff bringen. Ich helfe dir dabei und ich lade dich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Folge mir. Okay, also das war jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Wir könnten da noch viel, viel mehr. Ich habe viele Sachen rausgestrichen, sonst wäre es viel zu viel geworden. Aber das ist das, was die Jünger mit diesem Auftrag gemacht haben. Und sie haben einen guten Job gemacht, weil wir sitzen heute hier. Sonst wäre das nicht passiert. Und die Frage ist jetzt die, was machen wir denn jetzt damit? Also das war jetzt so der Auftrag an die Jünger, ne? Und wir könnten jetzt sagen, oh, okay, also irgendwie so verkünden, dass Jesus der Herr ist, alles klar, soll ich mich jetzt irgendwie mit einem Schild auf den Marktplatz stellen? Oder jemand hat es ja auch auf seine Mauer geschrieben, Jesus kommt wieder. Das ist cool, die Frage ist, versteht es überhaupt jemand, was damit gemeint ist? Also was machen wir jetzt, ja? Sollen wir jetzt überall hingehen? Und das ist so ein bisschen schwierig. Also ich habe so meine Probleme, damit ich... Sandra ist jetzt gerade ausgegangen. Sandra, eigentlich sollte Sandra hier stehen, ja? Sandra redet gern von Jesus und ganz viel und das ist total cool. Aber irgendwie liegt es nicht jetzt unbedingt jedem von uns. Es ist manchmal so schwer, den Einstieg dazu kriegen, ne? Und zu sagen, wie machen wir das jetzt? Und ist das nicht irgendwie komisch, von Jesus als König zu reden? So? Also irgendwie tun wir uns schwer. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem britischen Theologen, nämlich N.T. Wright, okay? Und er hat geschrieben, wie kann die Kirche verkündigen, dass Gott Gott ist, dass Jesus der Herr ist, dass die Mächte des Bösen, der Verderbnis und des Todes besiegt worden sind und dass Gottes neue Welt begonnen hat? Ist das nicht lächerlich? Ja, Volltreffer, oder? So geht es uns doch irgendwie oftmals so. Ja, ich glaube das schon, aber also, wie soll ich das jetzt sagen? Irgendwie die Welt sieht anders aus und irgendwie klingt es auch, als wenn wir es uns so anhören, ne? Wenn du jetzt irgendwie zu deinen Nachbarn gehst und zu deinen Freunden und sagst, hey, weißt du was, das Böse ist besiegt und der Tod ist besiegt und Gottes neue Welt hat begonnen, und das ist irgendwie schwierig, ne? Und er sieht es auch so und sagt, wäre das oder ist das nicht lächerlich? Aber er schreibt weiter, nun, es wäre lächerlich, wenn es nicht geschehen würde. Aber wenn eine Gemeinde an den Dingen arbeitet, die wir uns bereits angesehen haben, wenn sie aktiv an der Suche nach Gerechtigkeit beteiligt ist, sowohl global als auch lokal, wenn sie in der Kunst und in der Musik fröhlich Gottes gute Schöpfung und deren Rettung von der Verderbnis feiert und wenn dazu ihr eigenes inneres Leben alle möglichen Zeichen setzt, dass sich die neue Schöpfung tatsächlich ereignet und dass dabei eine neue Art von Gemeinschaft ins Leben gerufen wird, dann ist diese Verkündigung plötzlich äußerst sinnvoll. Und ich glaube, da steckt ganz viel Gutes und Wahres drin in dem, was er da sagt. In dem Maße, wie unser Umfeld, aber auch wir selbst, okay, wir müssen dasselbe auch miterleben, dass diese neue Schöpfung Gottes, dass dieses Reich Gottes unter uns lebendig ist, in dem Maße, wie Menschen auf einmal mitbekommen und wir selbst mitbekommen, wie wir in Liebe miteinander umgehen, wie da Vergebung gelebt wird, wie wir offen und ehrlich miteinander umgehen, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir uns auch für Gerechtigkeit einsetzen, wie wir irgendwie zeigen, dass eine andere Art von Gemeinschaft möglich ist. Wenn wir zeigen, dass das, was Gott sagt, zum Beispiel über Ruhe, ja, in unserer Zeit, die so voller Hektik ist, und wir hier so einen Gegenentwurf reinbringen, wo wir sagen, wir hören mal auf das, was Jesus und was Gott uns sagt zu diesen Themen, und wir fangen an zu vertrauen. Und ich glaube, in dem Maße, wie wir anfangen werden, das auszuleben, wirklich, als Gemeinschaft, als Neuland, werden wir einen Gegenentwurf bringen zur Kultur. Nicht an allen Stellen, wir müssen nicht alles verneinen, aber an den Stellen, wo wir sagen, ja, hier gehen Dinge ganz schön schief, wir gehen Dinge ganz aus dem Ruder. Und dann zu sagen, schau mal, so ist es eigentlich, wie Gott es sich gedacht hat. Und auf einmal würde diese Botschaft von Christus äußerst sinnvoll werden und auch äußerst anziehend werden. Weil wir was leben und was ausleben, was ganz anders ist und wonach Menschen sich im Endeffekt sehnen. Und ich möchte mit euch jetzt nochmal zwei Stellen angucken, um das zu verdeutlichen, wie das aussehen kann. Weil wir sehen jetzt, dass wir wollen uns eine Stelle angucken aus einem Brief an die Thessalonicher. Okay, da ist eine Gemeinde in Griechenland, das ist das heutige Thessaloniki. Und Paulus war kurze Zeit da gewesen. Und er hat da auch gepredigt, hat den Leuten von Jesus erzählt, hat erzählt, dass dieses neue Reich Gottes im Anbruch ist. Und die haben darauf reagiert mit Glauben. Ja, und sind einige zum Glauben an Jesus gekommen. Und Peng, hast ein paar Leute, die an Jesus glauben, hast eine kleine Gemeinde. Aber Paulus war wirklich nur sehr, sehr kurz da. Also 3 Wochen in etwa. Dann ist eine Verfolgung losgegangen, der musste fliehen. Er musste abhauen. Er hat sich große Sorgen gemacht um diese Gemeinde, weil die waren so jung noch im Glauben. Und die sind auch verfolgt worden. Er wusste nicht, wie wird es jetzt ausgehen mit denen. Und dann flieht er nach Athen. Und er kriegt zwischendrin Botschaft von den Thessalonichern. Und dann schreibt er ihnen einen Brief. Und hey, das ist das, was wir hier als den ersten Thessalonicher Brief haben. Und das ist der Hammer, was in dieser kleinen Gemeinde passiert ist. Okay? 1. Thessalonicher 1, Vers 6 schreibt Paulus an diese Thessalonicher: Ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Ich habe heute Morgen gedacht, dass die Nadine vielleicht die Stelle vorliest, weil sie schon so angefangen hat. Aber ihr merkt, es ist genau dieses gleiche Ding. Gott schenkt uns Freude unabhängig von Umständen. Die sind durch Anfeindungen, die sind durch Verfolgung gegangen, durch ziemlich harte Sachen wahrscheinlich. Und sie haben Freude erlebt darin. Und Paulus sagt, Leute, das ist ziemlich klarer Beweis, der Heilige Geist ist in euch am Wirken. Und dann schreibt er weiter, damit, also wie sie das gemacht haben, seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und jetzt kommt's, und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Und das ist der Hammer, oder? Also ihr müsst euch vorstellen, was da passiert ist. Da ist diese kleine Mini-Gemeinde. Die haben nicht viel gewusst, okay? Das waren jetzt nicht die großen Brains. Das waren nicht die großen Cheftheologen. Die haben nur was von Jesus gehört. Die haben nur mitgekriegt, hey, ein neues Reich hat begonnen. Wir sind Teil davon. Und sie haben erlebt, dass dieser Heilige Geist in ihnen wirkt und irgendetwas bewirkt. Und dann haben sie mitgekriegt, wie die Apostel unter ihnen gewirkt haben und unter ihnen gelebt haben. Und sie haben es einfach nachgemacht. Und das ist sau cool, oder? Ich meine, das ist Einfluss, Leute. Das heißt, sein Umfeld zu beeinflussen. Ja, da waren diese Apostel, die haben da gelebt unter ihnen. Und die haben das einfach abgeguckt und haben gesagt, alles klar, dann machen wir es halt genauso. Und das sollte ja auch unser Ziel sein, dass, wenn du Leute hast, die fragen, wie geht denn das so, leben mit Jesus, einfach zu sagen, komm mal mit, ich zeig's dir mal, ja? Leb mal einfach so, wie ich lebe. Und ich bin jetzt ein Vorbild für dich und dann folgst du mir so, wie ich dem Herrn folge, okay? Und sie haben das gemacht. Und dadurch haben sie auf einmal massiv Einfluss auf ihr Umfeld genommen. Und zwar nicht nur in Thessalonik, nicht nur in ihrem Ort, sondern sie haben eine ganze Region geprägt. Das ist so, wie wenn es heißt, hier so von euch, von Neuland aus, ja, hat man ja quasi, ihr seid zum Vorbild geworden, nicht nur in Gmünd, sondern auch im ganzen fränkischen Seeland, dafür sage ich, in ganz Mittelfranken, ja. Es gibt irgendwie gar keinen Ort mehr, an dem man nicht von eurem Glauben spricht. Das ist irre, oder? Ich meine, das ist Movement, Leute. Das ist eine Bewegung, die sich da losgetreten hat von dieser kleinen Mini-Church in Thessalonich. Und ich glaube nicht, ich will die beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Ja, versteht mich nicht falsch, wenn da auch noch drauf kommen. Aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt durch große, tolle Vortragsreihen gemacht haben. Ja, dass sie gesagt haben, wir laden ein zum Vortrag über, wie kann ich als Christ im Römischen Reich leben oder sowas, ja? Sondern die haben gelebt einfach. Die haben unter ihren Leuten gelebt, die haben in ihrer Stadt gelebt, die haben Menschen geprägt. Und vor allem, werden sie eine Sache gemacht haben, sie werden als Gemeinschaft zusammengestanden haben. Weil sonst wären sie gar nicht durch diese Verfolgungen durchgekommen. Das heißt, sie haben als Gemeinschaft, die sie waren, angefangen, das auszuleben, was sie vom Evangelium mitbekommen haben. Und haben das ernst genommen und haben als Christen in ihrer Stadt gelebt, als feste Gemeinschaft. Und auf einmal haben Leute mitgelebt, so, hä, was ist bei euch los hier? Ihr seid auf einmal... Ja, Sammy, du bist deiner Frau auf einmal so treu, das kenne ich ja gar nicht von dir, was ist denn los? Und andererseits, wieso lügst du jetzt eigentlich nicht mehr? Das ist ja ganz komisch. Und komm, wir gehen mal wieder aus so ein Fress- und Saufgelage. Nee, wie, du machst da nicht mehr mit? Und auf einmal haben die da einen Unterschied gemacht. Und haben dadurch megamäßig ihr Umfeld verändert und geprägt. Und zwar nicht nur ihr kleines Umfeld, sondern richtig, richtig großes Umfeld, okay? Und das ist das, wozu Gott uns einlädt, wenn er sagt, komm, folge mir. Weißt du, es geht darum, dass wir uns in Gottes Story einladen lassen. Ja, es geht nicht irgendwie darum, dass wir unseren gemütlichen Pool im Garten haben und Rollrasen. Also, kein Blame, wenn ihr es habt. Aber das ist nicht unser Ziel, okay? Das ist nicht so, dass ich sage, hey Gott, cool, wenn du in mein Leben kommst, dann wird es noch gemütlicher. Sondern Gott lädt dich in ein Abenteuer ein. Und zwar in ein ziemlich heftiges. Und hey, mein Traum ist, ich finde das so cool, ich möchte Teil von sowas sein. Und gleichzeitig habe ich mega Angst davor. Weil Leute, schwere Anfeindungen. Also, und da fängt es dann an, dass wir uns wirklich die Frage stellen müssen, wie weit geht mein Traum vom Reich Gottes? Ja? Ich meine, jetzt ist easy, darüber zu reden. Aber wenn jetzt Anfeindungen kommen, ja, wenn jetzt Angriffe kommen, bin ich dann immer noch so entspannt? Sage ich dann immer noch so, und ich möchte sehen, dass das Reich Gottes wächst? Oder sage ich dann so, oh nee, ich kaufe mir dann doch lieber meinen Pool. Wie weit gehe ich da? Und ihr merkt schon, das ist Abenteuer. Die haben das erlebt, die haben das ausgelebt und das hat sie was gekostet. Das kam nicht einfach so. Und trotzdem durften sie erleben, wie ihr Umfeld verändert worden ist. Und ich finde, das ist das Spannendste, was passieren kann, dass du auf einmal mitbekommst, wie Menschen sich verändern, wie Dinge neu gemacht werden, wie Beziehungen neu gemacht werden, wie wirklich Heilung reinkommt in kaputte Sachen. Und das ist dieses Abenteuer, das uns Gott einlädt. Und einmal mehr feiere ich unseren Namen. Der ist gut, okay? Weil darum geht's. Es ist so irgendwie so in Mode, so immer so einzuladen, so, ach, willkommen zu Hause und Gemeinde ist so der Kuschelplatz und mit Jesus kuscheln und ihr kriegt es auch in der Musik mit. Und das hat alles seinen Platz. Aber wenn ihr euch mal diese verrückte Jüngertruppe anschaut, was das für absolut abgefahrene Charaktere waren. Ja, das war nicht die nette Zusammensitzung, das waren die absoluten Gegensatztypen. Da muss es andauernd gescheppert haben. Ja, und Jesus lädt sie ein und sagt, komm, wir gehen zusammen ein Stück Weg, auch wenn ihr ganz unterschiedlich seid. Und dann schickt er sie raus in ein Abenteuer, wo er weiß, ihr werdet alle sterben. Cool, oder? Also, aber ihr versteht, also ich will jetzt nicht sagen, wir werden alle sterben, doch, wir werden auch alle sterben, aber vielleicht nicht innerhalb dieses Abenteuers, aber wo Gott uns so einlädt, das hat auch was, auf jeden Fall was mit Ruhe zu tun, dass er uns in seine Ruhe einlädt. Aber dieses Abenteuer, wo er uns mit reinnimmt, das hat auch ganz viel mit Spannung zu tun und mit Veränderungen, mit Herausforderungen. Und das muss uns bewusst sein. Ja? Paulus redet ganz oft davon, dass wir in so einen Krieg reingekommen sind. Ja, das ist natürlich klar, wenn wir jetzt mit jemandem reden und sagen, ich habe ja so Lust, einen Krieg mitzumachen. Aber das ist dann die Tatsache, da ist ein Krieg zwischen zwei Reichen und du bist da mittendrin. Und Paulus spricht zu seinem Jünger quasi, zu Timotheus, immer davon, hey, sei ein guter Soldat von Jesus Christus. Und er selber sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, nicht, ich habe gut gekuschelt. Verstehe? Also das hat schon was damit zu tun, das ist ein Abenteuer, Leute. Und das ist das, wozu Gott uns einlädt. Aber es ist ein wunderschönes Abenteuer. Weil es das bedeutendste Abenteuer ist, auf das du dich einlassen kannst. Weil ich glaube nicht, dass du am Ende deines Lebens dich nochmal irgendwie in deinem Krankenbett aufsetzt und sagst, oh, zeig mir nochmal meinen Pool und meinen Rollrasen. Das wird dich überhaupt gar nicht mehr interessieren. Sondern du wirst dann diese Menschen sehen wollen, auf die du Einfluss hattest und denen du wirklich Veränderung bringen konntest. Durch Gottes Kraft. Okay, also, Punkt 1 ist, die Thessalonicher haben das gemeinsam gemacht. Als Community haben sie einen Unterschied in ihrer Gemeinschaft gemacht. Höchstwahrscheinlich, okay? Und wie das aussehen kann, möchte euch das einfach nur mal ganz exemplarisch an einem Vers zeigen. Und zwar ist das ein Vers aus dem Philipperbrief, wie das bei uns aussehen könnte, okay? Ich möchte uns so ein bisschen herausfordern, das, was wir hier drin lesen, mal wieder ganz neu ernst zu nehmen und nicht nur zu sagen, oh, das ist eine nette Idee oder hört sich ja ganz cool an, sondern zu sagen, wie können wir das ausleben als Gemeinschaft? Und das ist jetzt tatsächlich nur ein Beispiel von dem, was wir ganz viel in diesen Briefen finden, okay? Die Briefe, die Paulus geschrieben hat, die sind immer wieder gleich, relativ gleich aufgebaut, okay? Du hast am Anfang eine Erklärung des Evangeliums, was da passiert ist und so weiter. Und dann, im zweiten Teil, hast du dann ein Ausleben. Also, er sagt, guck mal, das hat Gott für euch alles gemacht und das ist die Realität, in der wir leben. Und wie leben wir jetzt da drin? Was machen wir jetzt? Wenn ihr nur den zweiten Teil nehmt, dann wird es furchtbar. Dann werdet ihr die ätzendsten Menschen sein, die es auf dieser Welt gibt. Ihr werdet gesetzlich sein und ihr werdet moralistisch sein und sagen, ich mache alles richtig und ich streng mich an. Aber es geht darum, dass wir das aus Gnade ausleben, okay? Dass wir den Unterschied sehen. Gott hat etwas für uns gemacht und wir reagieren jetzt darauf. So, und das ist einer dieser Aspekte, wie wir darauf reagieren können. Und der ist jetzt tatsächlich einfach nur mal als Beispiel genommen. Ja, ich lerne gerne mal Bibelverse auswendig und der begleitet mich jetzt irgendwie schon viele Wochen, hat mich immer wieder angesprochen, so dieser Vers. Und zwar sagt Paulus dann in Philippern, Philippi war auch so eine kleine Stadt oder eine große Stadt in Griechenland und da ist auch eine Gemeinde entstanden und in dieser Gemeinde gab es so ein bisschen Knatsch und so ein bisschen Unzufriedenheit und vielleicht noch was, was wir jetzt noch nicht so kennen, aber lasst mal ein paar Jahre ins Land gehen, dann wird es auch da sein. Dann wird es so Unzufriedenheit geben und so ein bisschen, wieso machen die das eigentlich so, das ist blöd und den kann ich auch nicht leiden und der ist auch doof und der stinkt immer. Und irgendwie war so ein bisschen gerieben, ne? Und Paulus, der sagt ihnen jetzt was ganz Einfaches. Der sagt, verbannt alle Unzufriedenheit und Streit aus eurer Mitte. Okay, verbannt, das heißt so viel wie raus damit. Das hat überhaupt gar nichts in eurer Mitte zu suchen. Also stellt euch jetzt mal eine größere Gemeinschaft, aber auch unsere vor, die das auslebt. Die sagt, Unzufriedenheit, okay, nee, das hat bei uns keinen Platz. Streit, nee, hat keinen. Und ich meine jetzt, Unzufriedenheit damit ist nicht nur so irgendwie, ich habe heute einen schlechten Tag, sondern das ist so ein bisschen was, das kerbt sich dann so ein bisschen ein. Du bringst so eine permanente Unzufriedenheit mit ein. Jetzt stell dir vor, du lebst das. Also wir fangen mal im Kleinen an. Stell euch einfach mal vor, als Family, ihr lebt das. Ja, da kommt irgendwie wieder dein Pubertier so hoch zum Essen, bringt mal wieder seine schlechte Laune mit und du sagst, entweder geht deine schlechte Laune oder du. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber stellt euch mal vor, ihr würdet das ernst nehmen und sagen, es kann gut sein, dass ich mal einen schlechten Tag habe, okay? Du darfst auch mal zwei schlechte Tage haben, aber spätestens am dritten redest du, weil du vergiftest unsere ganze Familie. Wir sind jetzt hier nicht bei Erziehungstipps 1, 2, 3. Das ist nochmal ein anderes Thema. Der Punkt ist nur der, was passiert, wenn wir sowas ernst nehmen? Das würde eine totale Veränderung reinbringen. Jetzt überlegt euch, wir nehmen das als Church ernst und sagen, und unsere Kirche funktioniert über Kleingruppen. Das heißt, ihr sitzt in eurer Kleingruppe und ihr kriegt mit, da ist jemand, der ist irgendwie dauernd unzufrieden. Und du sprichst das an und du sagst, hey, ich habe das jetzt irgendwie über mehrere Male mitbekommen. Was ist los bei dir? Was stimmt nicht? Und ihr arbeitet an dieser Unzufriedenheit und sagt, hey, pass mal auf, diese Unzufriedenheit, die hat nichts zu suchen. Und auch Streit, der hat hier, wir schmeißen das raus, wir werden das los. Weil, Paulus sagt, warum denn? Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Was er sagt ist, an der Stelle, wo du, und das zählt für uns als Gemeinde, als Kleingruppe, auch als Familie, wo wir Unzufriedenheit und Streit reinlassen und akzeptieren, machen wir die Tür auf und sagen zum Bösen, herzlich willkommen, macht's euch gemütlich, hängt ein paar Bilder auf, fühlt euch daheim. Und Paulus sagt, es darf nicht sein. Ihr sollt nichts mehr mit dem Bösen zu tun haben, okay? Und dann kommt das Coole. Das heißt, er sagt das, wenn ihr also so lebt, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das heißt, an der Stelle, wo wir das ausleben, da wird ein Leuchteffekt passieren. Okay, und er sagt das schon, es ist eine Nacht, in der wir leben, und wir schauen in die Welt, wie Nadine gesagt hat, Wir erleben viel Schönes in dieser Welt und trotzdem sehen wir, diese Welt ist ganz schön kaputt irgendwie. Und Paulus sagt, an der Stelle, wo ihr Gemeinschaft erlebt, in so einer Form, werdet ihr leuchten. Es wird ganz automatisch passieren. Und darum geht es, Leute, dass wir anfangen, wenn wir in unseren Kleingruppen Gemeinschaft haben, wenn wir als große Kirche Gemeinschaft haben, dass wir sagen, wir nehmen das ernst. Aber das passiert natürlich innerhalb der Kleingruppe, wo wir uns am besten kennen, wo wir sagen, hey, wir sind miteinander unterwegs und wir hören auch aufeinander und wir sprechen Probleme miteinander an. Und wo das passiert, werden wir einen Unterschied machen. Dann wird das auffallen. Dann werden wir leuchten. Und das ist so der erste Aspekt, den ich euch heute mitgeben möchte, dass ich sage, dass wir unser Umfeld verändern können, wird in ganz großem Maße von unserer Gemeinschaft abhängen. Und das fällt uns furchtbar schwer, weil wir sind so hardcore individualistisch geprägt. Wir sehen alles nur noch durch die Ich-Brille und dass es mich ganz persönlich angeht. Und Paulus sagt, nee, das funktioniert über Gemeinschaft, okay? Lebt in einer Gemeinschaft, das ist nicht leicht. Wir können da jetzt nicht tiefer darauf eingehen, wir werden sicher nochmal viel über Gemeinschaft reden und sprechen, aber was ich euch mitgeben will, ist, lasst uns das mal so als Inspiration und Vision mitnehmen, zu sagen, ich möchte innerhalb einer Gemeinschaft leben, die das Evangelium im Zentrum hat, die Jesus im Zentrum hat und wo wir uns von seiner Kraft verändern lassen, weil dadurch werden wir unser Umfeld prägen. Und was dann passieren wird, ist vielleicht, dass Leute um dich herum dich fragen, hey, was macht ihr da eigentlich? Und dann sagt Petrus ganz einfach, seid jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Okay? Und ich will das jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin voll für Sandra-Style. Ja, all in. Einfach Leute auf Jesus ansprechen, das ist cool. Ich tue mich da auch sehr schwer mit. Und ich glaube, und ich finde das total gut, wenn wir es machen. Und das Evangelium muss immer kommuniziert werden. Okay? Es hilft nichts, dass wir einfach nur zusammenleben, sondern es muss erklärt werden, das ist ganz wichtig. Aber ich möchte euch für heute Morgen so als Visionspart, wenn wir sagen, wir wollen unser Umfeld prägen, das mitgeben, so dieses, lasst uns mutig in Gemeinschaft leben und unser Umfeld prägen, okay? Alright, das war jetzt eine ganze Menge, aber ihr habt ja auch immer 4 Wochen Zeit, um darüber nachzudenken. Von dem her, diesmal nur 2 Wochen. Das wird eng, ja? Aber ihr schafft das, ich bin mir ganz sicher. Also, nochmal ganz kurzes Fazit, Zusammenfassung. Wir haben gesehen, Jesus schickt seine Jünger raus, sagt, ihr habt den gleichen Job wie ich, er stattet sie genauso aus, sagt, ihr kriegt genauso den Heiligen Geist, ja, also ist total fair alles. Und er schickt sie los und sie sollen jetzt die Leute auf ihn aufmerksam machen, auf dieses Reich, was am Kommen ist. Und gesagt, puh, das ist für uns heute irgendwie ein bisschen schwierig so, ne? Aber an der Stelle, wo wir es lernen, als echte Gemeinschaft zusammenzuleben und das Evangelium wieder ernst zu nehmen, auch als Familien, auch als Kleingruppen, auch als gesamte Neuland Church, da wird es anfangen, wo wir Gottes Geist Raum geben in unserer Gemeinschaft, dass das auch einen Unterschied machen wird, dass wir leuchten werden wie Sterne am Nachthimmel. Und an der Stelle, wo Leute uns ansprechen, aber auch gerne sonst, ne? Verstehe es nicht falsch, da reden wir darüber, was hier passiert ist. Okay? Gut. Also, was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte? Ihr habt schon gemerkt, das ist jetzt nicht so die To-Do-Predigt, ich gehe jetzt heim und mache jetzt das und das. Wir sind in der Visionsreihe, das heißt, ich möchte euch eine Idee davon geben, was wir uns wünschen für uns als Church. Wenn du was machen willst, dann kann ich dir nur die eine Sache sagen. Such dir eine Kleingruppe, wenn du noch keine hast, weil das ist das, wo hier das Leben passiert, und lernt in dieser Kleingruppe, euch um das Evangelium herum aufzustellen und über Jesus in der Mitte zu haben. Und das ist irgendwie auch, das ist irgendwie echt mein Wunsch. Ja? Also es ist eine Einladung, die Jesus uns ausspricht. Es ist eine Einladung, folge mir, und es ist jetzt eine Einladung, Teil von etwas viel, viel Größerem zu werden, nämlich von diesem Reich Gottes. Teil zu werden von dieser großartigen Vision und sich dem anzuschließen. Und Teil oder eine Einladung, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Und Leute, das ist so mein Wunsch, dass wir dahin kommen, echt, dass wir das ausleben, immer mehr, und dass wir mutig sind. Und das braucht echt Mut, in Gemeinschaft zusammenzuleben und sich auch ein Stück weit zu öffnen und sich ins Leben schauen zu lassen und sich auch hinterfragen zu lassen an der einen oder anderen Stelle. Ja? Aber das ist ja genau das, was wir uns wünschen, was wir wollen, dass wir Veränderungen erleben. Und das braucht Mut. Und das ist irgendwie voll mein, mein Wunsch, dass wir als Church dahin kommen. Wir haben immer diese zwei Schlussfragen zum Ende. Die möchte ich euch jetzt auch einfach mitgeben. Die hatten wir jetzt in jedem dieser Visionsteile, weil wir gesagt haben, es geht einmal um dich ganz persönlich, du musst irgendwie dazukommen, aber es geht auch um diesen Wir-Teil. Und was du dich fragen könntest, ist einfach, möchte ich überhaupt Teil von Gottes Reich sein? Möchte ich diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ernst nehmen und ausleben? Bin ich auch bereit, an der Stelle auch zu verzichten und zu dienen? Ja? Wir haben das gesehen, das gehört irgendwie zusammen. Aber bin ich auch bereit, eben mich zu öffnen innerhalb einer Gruppe? Und ich glaube, an dem Stelle aber nochmal viel mehr als dieser Wir-Aspekt sind wir als Church bereit, so einen neuen Weg miteinander zu gehen. Sind wir bereit, aufs Evangelium zu hören, auch wenn es uns was kosten wird? Und sind wir bereit, einen Unterschied in dieser Welt zu machen? Also sind wir bereit für Gottes Story? Und ich möchte euch das echt von ganzem Herzen euch da einladen und gleichzeitig euch aufrufen, betet. Also betet für euch, aber betet auch für uns. Vielleicht habt ihr so eine Gebetswoche, dann nehmt euch doch einen Tag Zeit mal, wo ihr auch für uns als Neuland Church betet und betet, dass wir wirklich Mut haben, diesen Weg zu gehen. Aber was meint ihr, wie cool das ist, wenn wir es wirklich erleben dürfen, dass von dem, was Gott in uns und unter uns tut, so eine Bewegung losgeht, wo wir merken, boah, ich darf hier Teil sein von sowas Großartigem, was Menschen heil macht, was Menschen wieder zurück zu Gott führt.